Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Waren es die Wechsel, war es der verschossene Elfer oder dann doch einfach zwischendurch gepennt? Vielleicht ja auch eine Mischung aus allem der Grund, warum der VfL auf Schalke verloren hat, da sprechen wir heute drüber. Und was geht noch in einer Woche Transferfenster?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, lasst uns über das sprechen, was am Wochenende da passiert ist. Heute mit Stefan Döring.
Hallo zusammen in die Runde.
Und Günther Pohl, Radio Bochum Sportreporter. Mein Name ist Annalena Fehlke von Radio Bochum und wenn ich ehrlich mit euch bin, dann möchte ich nicht drüber sprechen heute. Immer noch nicht, es ist noch zu frisch. Der VfL verliert 1-2 in Schalke auf Schalke. Also lass uns doch einfach mal zuerst Timo Horn sprechen lassen, würde ich sagen.
Sehr enttäuscht natürlich aufgrund der Niederlage. Ich glaube, wir hätten deutlich mehr verdient gehabt. Zumindest einen Punkt hätte man mitnehmen müssen. Kam viel zusammen mit dem verschossenen Elfmeter. Dann dreht Schalke das Spiel innerhalb weniger Minuten. Ich sage, das 1-1 ist, ist natürlich aus unserer Sicht mehr als unglücklich. Unterm Strich. Also Punkt wäre mindestens verdient gewesen.
Das klingt so, als wäre er auch nicht sonderlich froh darüber gewesen, nach dem Spiel zu den Medien gezerrt worden zu sein. Ich weiß nicht, das ist natürlich gerade nach einer Niederlage auf Schalke undankbar. Aber lass uns drüber sprechen, was da passiert ist. Ich habe bessere Bochumer gesehen, die allerlängste Zeit zumindest, bis auf ein paar Minütchen, oder? Wie ging's euch?
Es war das beste Pflichtspiel in dieser Saison, was die Bochumer gemacht haben. Es sah nach vorne tatsächlich über weite Strecken der ersten Hälfte sehr, sehr gut aus, bis dann eben, was heißt sehr, sehr gut, aber es sah gut aus, man hatte das Spiel unter Kontrolle, man hat sich vielleicht nicht die großen Chancen rausgespielt, das muss man dann ehrlicherweise dann im Nachgang auch sagen, aber man hatte durch Gerrit Holtmann und durch Kjell Wethjen, der ein bisschen überraschend dann gespielt hatte, weil der bei Hacking unter der Woche noch gesagt hat, er sei angeschlagen, hast du auf einmal Tiefe im Spiel gehabt, die dir in den ersten Wochen ein bisschen gefehlt hatte. Von daher, die waren auf dem richtigen Weg, dann kam blöderweise die Verletzung von Philipp Strumpf dazwischen, weshalb Hacking gewechselt hat oder wechseln musste, dadurch ist ein bisschen die Statik verloren gegangen aus meiner Sicht oder hat sich die Statik verändert, indem dann einfach nicht mehr die Tiefe war, weil Holtmann ein Stückchen zurückrücken musste. Ja, und dann kriegst du in der zweiten Hälfte, also nachdem du wirklich einen wunderschönen Angriff vorgetragen hast, das 1-0 machst, kriegst du so ein Murmeltor zum 1-1, das ist maximal unglücklich, wie es gelaufen ist. Beim zweiten pennt die Defensive kollektiv, du darfst diesen Freistoß so nicht schnell ausführen lassen. Colin Kleine-Bekel, der dann kurz vorher eingewechselt wurde, sieht gegen Lassme schlecht aus. Vielleicht hätte Timo Horn auch ein bisschen früher die Ecke dann ahnen können, aber das ist rein hypothetisch jetzt. Ja, und am Ende verlierst du dann dein bestes Saisonspiel und es ist halt einfach maximal ärgerlich für den VfL Bochum.
Maximal, ja. Ja, Günther, du warst auch schon vor Aufzeichnungsbeginn ein kleines bisschen still, finde ich fast.
Ja, weil hat das noch eine Auswirkung? Die Niederlage war unnötig und es sind dann eben gravierende Fehler, wie beim 2-1, so ein Freistoß, das ist amateurhaft, dass man den nicht verhindert, dass der schnell ausgeführt wird. Das ist also das 1x1, das muss einfach sein. Und dann kommen wir mal beim Schlüsselpunkt des Spiels. Wenn du die Chance hast, glücklich, aber zu Recht einen Elfmeter bekommst und wenn du den dann verschießt, dann nimmst du dir einen riesen Vorteil. Denn mit einem 1-0 in der ersten Halbzeit und mit dem danach ja auch guten Spiel bist du in einer ganz anderen Ausgangsposition. Und wenn du jetzt wieder einen Elfmeter verschießt, wie schon letzte Woche, das kannst du dir in der ersten Liga nicht leisten, das kannst du dir aber auch in der zweiten Liga nicht leisten. Und da fängt es an. Und auch ein verschossener Elfmeter ist ein individueller Fehler. Ja? Und der war schwach geschossen. Und da musst du schon die Weichen stellen. Und dann bekommst du, wenn du endlich mal in der ersten Halbzeit in Führung gehst, bekommst du auch einen ganz anderen Push. Und das ist versäumt worden. Und da bist du als Trainer auch ratlos. Der Trainer hat gesagt, erst hat er uns gesagt, ja, wer sich stark fühlt, dann haben sie im Training wohl mal geguckt, dann hat uns Hofmann verraten, dass der Vogt jeden Elfmeter verschießt, aber wenn das dabei herauskommt, muss er dich dann sagen, ist kein anderer. Warum schießt nicht mal ein Stürmer? Na, wir haben ja mal ein tolles Elfmeterschießen vor einem Jahr gemacht.
Das ist
und
mir
da
auch
waren
durch den
einige
Kopf gegangen,
noch auf dem Platz, die da sicher verwandelt haben. Und jetzt hat Hofmann gesagt, den nächsten Elfmeter schießt er. Das ist keine Garantie, aber für mich ist es nachvollziehbar.
Ja, kurz gesagt, du hast gerade verschießt gesagt, er im Training hat er jeden gemacht.
Ja,
deswegen
ja, klar,
so,
ja. Sorry.
Nur damit das hier nicht gleich diskutiert.
Im Training verschossen hat, muss er weiter üben.
Nein, nicht, dass das jetzt zur Diskussion in den Kommentaren kommt. Nein, also.
Versprecher.
Ja, nein, also hat Günther recht, ne? Also der Elfmeter war schon sowas wie ein Knackpunkt, weil du in dem Moment, du hast über weite Strecken ja die Schalke im Griff gehabt. Du hast den teilweise, hast du denen sogar den Ball gegeben und die wussten 0,0 mit anzufangen. Das war wirklich unsere Schalke-Reporter Robin Haag, der hier höchste Beliebtheit erfahren hat in diesem Talk in der letzten Woche in unserer Sonderfolge.
Ging so,
ne? Und Andi Ernst, mit denen saßen wir ja im Stadion zusammen und die haben schon gesagt, boah, das ist wirklich nicht gut. Ne? Da fehlt das Tempo bei den Schalkern im Passspiel. Die hatten null Ideen und entsprechend war Bochum die bessere Mannschaft von zwei vielleicht nicht überragend guten, aber dann Bochum hat es eben gut gemacht. Die haben genau das gemacht, was sie machen mussten und verlieren am Ende trotzdem dieses Spiel. Und Philipp Hofmann hat es nach dem Spiel so schön gesagt, in den letzten Wochen haben wir schlecht gespielt und gewonnen und jetzt spielen wir gut und verlieren. Also irgendwie ein bisschen verkehrte Welt.
Ja, jetzt wo du Schalke-Reporter sagst, ich wollte mich eigentlich nicht mehr aufregen, aber so Sachen wie, also das ist kein Derby, aber dann so eine Choreo auffahren und dann danach die Nummer 1 im Potz und wir singen, aber ist ja kein Derby.
Ach, ja, ist ja sowieso erstaunlich, Derbys sind man ja in der Regel, so kenne ich das, sind ja zwei unmittelbare Nachbarn, ne? Also ja. Es gibt eine Stadtgrenze zwischen Bochum und Gelsenkirchen, ich kenne keine zwischen Gelsenkirchen und Dortmund, irgendwie ist auf meiner Landkarte da keiner eingezeichnet, aber ist das, nebensächlich
ja,
Kindergarten.
Ist Kindergarten. Also die Schalker, wenn es sie so wenig tangieren würde, dann hätten sie in den sozialen Netzwerken und auch unter unserem Talk nicht ständig kommentiert, wie kommen wir darauf, dass es ein Derby ist und dann ziehst du nicht so eine Choreo gegen den Nachbarn im, wie sie es ja nennen, dann Nachbarschaftsduell hoch. Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, aber gut, soll da jeder drüber denken, was da lustig ist. Am Ende die Bochum haben im Spiel verloren und das ist dann das, was zählt. Und
ja, und dann, wer gewinnt, hat recht. Ja. Zumindest bis zum nächsten Derby.
Eben, das ist eine Diskussion, die führen wir dann nochmal im Rückspiel, vor dem Rückspiel. Ja, jetzt ist es so passiert, wie es passiert ist. Was auch jetzt viel in die Kritik geraten ist, ist die Wechselpolitik von Dieter Hecking. Da ist dann deutlich, ja, Dynamik entflichen.
Sehe ich ein bisschen anders, weil Hofmann ist ja nicht rausgenommen, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil er dem Trainer für jeden auch sichtbar signalisiert haben, er möchte ausgewechselt werden. Ja, und dann muss man auch mal gucken auf das Personal beim VfL, denn wenn ein Zweitligist, der zwar ambitioniert ist, aber der keinesfalls der Aufstiegsfavorit ist, auf Spieler verzichten muss, die für mich, wenn sie gesund sind, allesamt zumindest gehobenes Zweitligapotenzial haben. Das ist für mich Sissoko. Das ist ein Quarteng, der in der zweiten Liga im Gegensatz zur ersten nachgewiesen hat, dass er da ein herausragender Spieler. Das ist Miyoshi, der fehlte. Dann fehlte Losli. Und dann habe ich, glaube ich, einen habe ich noch vergessen. Masovic, der bestimmt auch höheres Zweitliganiveau hat, wenn er gesund ist. Das sind schon ein paar Auswähler. Dann ist Wetjens, stand am Freitag noch nicht fest, ob der spielen kann. Bamba saß auf der Bank, dann sind drei Spieler aus Verletzungen bzw. Erkrankungen zurückgekommen. Das kann ein VfL nicht kompensieren. Und wenn ich dann sehe, dass so ein Spieler wie Kleine Beke, der hat in den letzten knapp anderthalb Jahren hat er ein Pflichtspiel und das in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West gemacht. Das sind Sachen, die man einfach auch mal berücksichtigen muss. Und da ist auch ein bisschen Not, personelle Not gewesen. Kleine Beke zum Einsatz kommt. Wäre Lusli da gewesen, wäre hätte Kleine Beke nicht gespielt. Und Hofmann wollte raus. Insofern sehe ich da keine großen Wechselfehler. Und wie ist das so schön, wenn man aus der Kirche kommt, ist man schlauer. Also nach dem Spiel weiß man vielleicht alles besser.
Ist ja immer so. Da möchte ich aber auch kurz einhaken, dass also Bamba, Miyoshi, das sind ja Spieler, mit denen hatte man eigentlich gar nicht geplant. Und jetzt, also das jetzt als Argument aufzuführen, dass das ja noch Option gewesen wären, wären sie gesund gewesen, finde ich schwierig.
Ja, aber Miyoshi hat ja im Heimspiel gegen Elversberg gezeigt, dass er dem VfL helfen kann. Und wir haben auf der Position, auf der er spielt, haben wir ja keine großen Alternativen, oder?
Wenig. In der Offensive gibt es wenig Alternativen. Aber will ich nicht korrigieren, aber Holtmann wollte raus, nicht Hofmann. Also das hatte Philipp. Ja, aber das ist ja tatsächlich dann ein Unterschied, weil ich finde dann schon, dass du mit Holtmann dir bei einer 1-0-Führung deinen schnellsten Spieler vom Platz nimmst,
den Torschützen,
und keinen anderen schnellen Spieler bringst, wie ihn zum Beispiel Clarissia dann du hättest bringen können in dem Moment, der technisch vielleicht noch Schwierigkeiten hat, aber eben schnell ist, für Entlastungen sorgen kann. Dass Colin Kleine-Beke gekommen ist in der 71. Minute, kann ich nachvollziehen, hat Dieter Hecking nach dem Spiel dann auch erklärt. Er wollte Größe ins Spiel bringen, Kopfballstärke ins Spiel bringen, weil die Schalker eben mit ich glaube Schallenberg ist gekommen, haben die Größe ins Spiel gebracht, für Eckstöße, für Freistöße. Dass die Tore dann jetzt für Bochum oder für die Schalker gegen Bochum nicht nach Standards gefallen sind, ist dann natürlich ärgerlich, aber Kleine-Beke kann man in dem Moment bringen. Ich hätte vielleicht dann aber noch den dritten Wechsel getätigt und mit Clarissa ja dann einen schnellen Mann gebracht oder Bamba, der ja auf der Bank saß, wie Günther richtig gesagt hatte. Aber über diese zwei Wechsel dann in der zweiten Hälfte kann man denken, was man will. Also man findet, glaube ich, für beides Argumente. Ich hätte in der ersten Hälfte einfach anders gewechselt. Wenn du Strumpf rausnimmst und dann Kleine-Bekel auf der Bank hast, der dann ja fit sein muss, um zu spielen. Ich hätte Kleine-Bekel in der ersten Hälfte schon dann gebracht. 1-1 als Ersatz, damit du deine Statik im Spiel nicht verloren hättest.
Gut, aber da auch stellt sich auch die Frage, wir haben ja nicht jede Trainingseinheit gesehen. Wie fit war Bamba oder hat er nur aufgefüllt? Und Nola, wie fit war der kleine Weg, um von Anfang an dann schon in die Rolle zu schlüpfen? Und das ist alles hypothetisch. Und ich sage ja, Sissoko, der ja dann gespielt hat, der ist ja auch nicht langsam.
Nee, aber Sissoko zum Beispiel habe ich im Spiel gar nicht vermisst, weil Kaitan Lenz ein überragendes Spiel aus meiner Sicht gemacht hat auf der 6.
Nee, ich meinte den Angreifer Sissoko.
Ibrahim Sissoko, okay.
Ja, Ibrahim Sissoko und der ist doch auch genauso schnell wie Carissa.
Ja, aber der ist ja dann der 1-1 Ersatz für Hofmann gewesen, um dann so diese Art Wandspieler zu sein. Und also find halt mit Hofmann, mit Holtmann auf der linken Seite hast du dann jemanden, der wirklich den Sprint auch anziehen kann? Du hast in der zweiten Hälfte auch zwei, drei Situationen gehabt, wo er auf links durchbrechen konnte. Ja, das fehlte dir dann in dem Moment. Aber ehrlich gesagt, also das ist dann nicht, das 1-1, wie gesagt, entsteht aus einem unglücklichen Ding nach einer Ecke. Das 2-1 fällt, weil du einen schnellen Freistoß nicht verhindern kannst und dann hinten kleine Bickel einmal ausgetanzt wird. Aber deswegen, du findest für alle Wechsel findest du Argumente und ich meine, Dieter Hecking ist 60, also der weiß, was er tut. Ne? Das muss man dann schon sehen.
Da bin ich völlig bei dir.
Das ist ja jetzt immer das ist immer einfach für uns jetzt hier. Genau, zwei Tage später hinzusetzen.
Hinterher ist immer einfacher.
Und das wollte ich auch sagen. Und die beiden Wechsel, die Wechsel waren nicht spielentscheidend. Die spielentscheidend war dieses Pennen einfach. Gut, dieser abgefälschte Ball, da machst du gar nichts. Aber dieser Freistoß, da stehen noch zwei Mann davor, da siehst du 100 Mal am Wochenende. Und dann, das erinnert mich an dieses Gegentor in der ersten Liga letztes Jahr.
Ja, gab's
wo
auch
im
so
Rücken, eins. Der weglief, gleich einem der ersten Spiele, ja, wo da. Die guckten und der lief weg, spielt den Ball in die Mitte und war sogar letzte Minute Ausgleich. Also sollte man rausgelernt haben.
Sollte man meinen. Ja, alles führt uns wieder zum Kader im Endeffekt.
Fanfrage der Woche.
Ne, wenn wir jetzt über personelle Fragen reden, dann kommen wir immer wieder auf den Kader zurück. Es ist jetzt ganz genau noch eine Woche, Transferfenster lang offen. Und Shahin hat uns eine Nachricht geschrieben, relativ lang. Ich probiere es abzubilden. Also im Prinzip die Hauptfrage ist, wie kann es sein, dass der VfL beim Etat des Kaders zu den Top 3 der Liga gehört, aber von der Qualität weit darunter ist. Ihm fehlen Spieler wie, und da kommt jetzt ein bisschen Nostalgie auf, Eisfeld, Jule, Inui, Frederico, solche Kreativspieler, die selbst in den schlechtesten Phasen aus seiner Sicht da gewesen seien und jetzt eben fehlen. Und dann, genau, dann hat er noch ein paar andere Kaderfragen, lass uns erstmal da bleiben.
Ja, da sind wir aber bei einem Punkt, den wir mehrfach jetzt schon besprochen haben. Also du, also es sind alles Zehner, die da jetzt ja beschrieben sind. Mit diesen Art von Spielern oder mit diesem System spielt Dieter Hecking ja gar nicht. Also wenn du dieses aktuell favorisierte 5-2-3-1 oder das 4-3-3 dann als Grundlage nimmst, dann hast du diesen reinen Spielmacher einfach gar nicht. Und ich glaube schon, dass du grundsätzlich diese Art Typen im Kader hast, mit dem Francis Onyeka, der genau das in der Vorbereitung gespielt hat, diese kreativere Rolle. Wir dürfen jetzt nicht anfangen,
der sich noch etablieren muss.
Wir dürfen jetzt nicht anfangen, einen 19-jährigen Leihspieler von Bayer Leverkusen zu glorifizieren. Also das auf gar keinen Fall. Aber er ist eben einer dieser Spieler in diesem Kader für diese Saison, die genau dafür geholt wurden. Du hast aus meiner Sicht gegen Schalke auch gesehen, dass ein Kiel Wädchen oder dass es mit dem Wädchen ein anderes Spiel auch wird, weil der andere Räume bedient, weil der auch nochmal einen anderen Ball spielen kann, weil der auch einen Weg nochmal geht, den vielleicht ein anderer Mittelfeldspieler in dem Moment nicht machen würde. Das sind schon mal zwei Spieler. Und wenn man über die Kaderplanung spricht, dann muss man ja auch ehrlich gesagt die verletzten Spieler mit einbeziehen. Und jetzt weiß ich, was in den Kommentaren stehen wird, wenn ich jetzt Moritz Broni Quarteng nenne, von wegen, ja, mit dem kann man eh nicht planen, bla bla bla, sehe ich ein, aufgrund seiner Verletzungshistorie beim VfL Bochum, dass es schwierig ist, den als vollwertiges Mitglied im Kader zu sehen, aber er muss ja eingeplant werden. Und du kannst ja nicht jetzt zwangsläufig einen neuen Spieler für diese Kreativposition verpflichten oder für diese für die Zentrumsposition dann verpflichten, der eine Art kreatives Element mitgeben soll, wenn du ja auch noch einen Quarteng dabei hast, der dann mit rumrennt, einen Miyoshi noch dabei hast, der ähnlich unterwegs sein kann, wenn er will und wenn er es auf den Platz bringt. Also grundsätzlich hast du ja diese Leute im Kader. Ist halt blöd, dass mit Quarteng einer Langzeit verletzt ist, dass mit Onyeka einer die ersten drei Spiele verpasst hat, dass Miyoshi jetzt gefehlt hat, krankheitsbedingt, verletzungsbedingt. Ich sehe den Bedarf ganz klar im Sturm, beziehungsweise auf der rechten Außenbahn. Und das ist ja auch ganz klar kommuniziert, dass man den sucht. Dirk Dufner hat jetzt noch, glaube ich, mit heute, Montag, Aufzeichnungstag, sind es 8 Tage, also genau eine Woche noch. Mhm. Ja, ich bin gespannt, ob das Team da noch jemanden findet, der wirklich weiterhilft.
Das ist die andere Frage. Die werden jemanden finden, aber ob er weiterhilft, weiß man das immer. Man sagt ja auch, vor der Saison, man hat sich verstärkt. Und das stellt sich dann ja auch im Laufe der Saison heraus, ob man sich tatsächlich verstärkt hat. Ja, weil wenn man zum Beispiel Talente holt oder so, klappt oder nicht, je teurer das Preisschild, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verstärkt. Aber da ist der VfL bei solchen Themen ja ganz raus. Ja, und ich sag, und das macht sich auch schon bemerkbar. Sissoko, waren wir uns alle einig, ich rede jetzt von dem Abwehrspieler, ist mit Abstand der höchst gehandelte und teure Spieler. Und der wird dann nach 4 Minuten weggetreten und fällt dann 3-4 Monate aus. Das kannst du nicht kompensieren. Und bei aller Liebe, Masovic ist Nationalspieler seines Landes gewesen. Der fällt auch Monate aus mit einer Verletzung, die nirgendwo auf der Welt passiert, beim VfL passiert sie zweimal, ne, Hofmann. Ne, jetzt Onyeka, ein Riesenfußballer, aber der hat auch 3 Wochen nicht trainiert. Der ist jetzt gerade wieder im Training. Das sind Sachen, die sich auch auswirken. Und die Basis mit ordentlichem Fußball, konzentriertem Fußball über weite Strecken, die hat man in Schalke gesehen. Das ist vom Ergebnis her schiefgegangen, aber ich wiederhole mich gerne. Das ist bei dieser Saison, wir wollen jünger spielen, wir wollen das Spiel verändern. Das ist ein langwieriger Prozess Und das passiert nicht von heute auf morgen. Und das erlebt nicht nur der VfL Bochum, das erlebt im Moment Leverkusen, das erlebt sogar Dortmund. Ja, das dauert und diese Geduld, die ist eben nicht da, weil man sagt, Absteiger gleich Aufstiegskandidat. Und das habe ich gesagt, das sehe ich nicht, dass die wollen, dass die möchten, dass das möglich ist. Alles richtig. Aber da muss viel Gutes zusammenkommen und die Uhr läuft langsam.
Ich glaube auch, dass die Fans, die Aufstieg geschrien haben in unsere Mikros, als nach der Frage, nach den Erwartungen diese Saison, es ist so ein bisschen, man wurde jetzt ernüchtert.
Ja, man hat ja, das ist vielleicht ein Fehler, den man letzte Saison gemacht hat, oder den dann, wenn Dieter Hecking sich beim letzten Heimspiel das Mikro nimmt und sagt, wir werden diesen Fehler korrigieren oder wir versuchen alles, um diesen Fehler zu korrigieren, dann ist das erstmal gut und richtig, aber es schürt dann ja schon eine gewisse Erwartungshaltung, auch mit dem, was er dann analysiert hat, was dem Kader alles gefehlt hat. Und dann siehst du eben, ja, diese Geschwindigkeit fehlt im Kader dann schon noch irgendwo wieder, vor allem dann in der Offensive. Und da suchen sie ja einen, aber das wird dann eben auch einer, der kurz vor Ende dann noch kommt. Aber also man muss, glaube ich, an Bochumer Stelle aktuell sehen, dass du natürlich oben mitspielen willst, so wie Günther das gerade schon gesagt hat, aber du bist nicht Aufstiegsfavorit Nummer 1 und alle fordern junge Spieler, es werden junge Spieler eingesetzt und die brauchen insgesamt dann eben auch ein bisschen Zeit und du hast das auf Schalke gesehen, aus meiner Sicht, wie gesagt, Keitan Lenz als 19-Jähriger vor 60.000 erster Startelf-Einsatz in der zweiten Liga, hat der großartig gemacht. Also dieser Pass, den er vor dem 1-0 auf Hofmann spielt, super. Mogalla, 20, bester Innenverteidiger aktuell aus meiner Sicht. Das dauert seine Zeit. Man muss da schon noch ein bisschen Geduld mitbringen. Es sind jetzt 3 Spieltage rum. Aber auf der anderen Seite sehe ich schon ein bisschen die Gefahr, wenn du am Samstag gegen Münster das Spiel sogar verlierst. Und die Chance ist so aus meiner Sicht relativ real, weil Münster unter Ende und Trainer Ende wirklich einen großartigen Ball spielt, ne? Also die haben Hertha im DFB-Pokal fast rausgeknallt, sind nur im Elfmeterschießen gescheitert, haben aber herausragenden Fußball gespielt. Die haben den ersten FC Nürnberg, der übrigens von allen, auch unter den Top 4, 5, 6 Mannschaften der zweiten Liga gesehen hat, unter Miro Klose am Freitag geschlagen. Also das ist eine Mannschaft, gegen die es wirklich sehr schwer wird am Samstag. Und wenn du das Spiel verlierst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass vor der Länderspielpause die Stimmung kippt. Weil auch das muss man ja sagen.
Auch gegenüber Hacking? Könnt ihr euch das vorstellen?
Also unter den Fans, in den sozialen Netzwerken und in den Foren ist die Stimmung schon gekippt.
Aber halt, so von Vereinsführung her.
Boah, das nach 4 Spieltagen wirst du den Trainer nicht wechseln, aus meiner Sicht. Zumal es dafür aktuell auch relativ wenig Anlass gibt, weil du ja gegen Schalke gesehen hast, dass es besser oder wie Fußball funktionieren kann unter Dieter Hecking. Es war ja nicht schlecht. Es war ja wirklich, du hast die im Griff gehabt und verlierst durch 2 dumme Dinger dieses Spiel. Vollkommen unnötig.
Ich komme da nochmal auf deine Worte zurück, weil der Hecking vor der Kurve, weil der Hecking hat nicht den Aufstieg versprochen. Hecking hat versprochen, wir werden alles versuchen. Das tut Hecking, das tut die Mannschaft auch. Das ist keine Garantie, dass das klappt. Ja, also es gab kein Aufstiegsversprechen von Hecking. Ja, das hörte sich gerade so an, ja, man erweckt dann Erwartung. Er hat nur gesagt, dass sie alles versuchen werden.
Und ja, das aber ist das meine ich, das weckt halt
und
Erwartung.
Und Hecking ist erfahren genug, dass er sich eben nicht dahingestellt hat und gesagt hat, wir hören auf. Ja. Weil er zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, welche Mannschaft er hat. Das weiß er ja heute noch nicht. Wir kommen ja gleich nochmal zu dem Thema mögliche Neuzugänge. Was kommt da noch? Geht da noch was? Und deshalb sehe ich das ganz realistisch. Und auch selbst im Falle, wir malen das ja jetzt schon an die Wand. Ja, dann müssen wir die Trainer sehe ich überhaupt nicht. Ganz in ruhig weiter, aber in diese Mannschaft wird, wenn auch der ein oder andere da wieder zurückkommt, wird sich entwickeln. Ich sage nicht, dass wir aufsteigen, aber die Mannschaft wird sich entwickeln. Die jungen Spieler werden an Stabilität gewinnen und dazu gehört Vertrauen. Und dann muss man auch nicht, wenn es gegen Münster schief geht, mit einem Pfeif-Konzert, das macht es nichts besser. Ich sehe ganz geduldig und gelassen dieser Saison entgegen, ohne irgendwelche Träume davon, dass ich nächstes Jahr wieder über erste Liga berichte. Und das braucht seine Zeit und Garantien gibt es keiner. Und Wir haben genügend prominente Beispiele aus Weltstädten, die auch nicht sofort aufgestiegen sind, sondern zuletzt 7 Jahre hat der HSV gebraucht, ja. Also, ich sag, darf man das sagen, Ball flach halten?
Wenn du jetzt was ins Sparschwein packst.
Ja, können wir auch gerne aufstellen.
Ich bin ja grundsätzlich bei dir, aber ich sehe schon die Gefahr, dass die Stimmung eben im Stadion am Samstag bei einer Niederlage, wir reden wirklich dann von einer Niederlage, kippen könnte, weil das muss man ja schon auch sagen, der VfL Bochum ist abgestiegen und die Stimmung ist durchweg positiv gewesen. Aber warum ist sie ja positiv gewesen? Die ist ja nicht positiv gewesen, weil man sang- und klanglos abgestiegen ist, sondern es hat ja schon was damit zu tun gehabt, in erster Linie aus meiner Sicht, wegen der Abschiede von Anthony Lucia und von Christian Gamboa. Den wollte man einen vernünftigen Abschied bereiten, hat das dann entsprechend auch gemacht. Dazu kam, und das spielte dann eben auch dazu damit rein, dass du dann eine vernünftige Stimmung hattest. Und das zieht sich bislang durch. Also die Spieler werden nicht beleidigt, sie werden angefeuert, auch nach Niederlagen. Jetzt auf Schalke, da hat man ja eben gesehen, dass sie ein gutes Spiel gemacht hat. Aber wenn du nach 4 Spielen dann 3 Niederlagen hättest, wir reden wirklich immer nur von dem hätte und was könnte passieren, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die ersten lauteren Pfiffe dann im Stadion...
Es gibt jetzt schon, also uns haben Nachrichten erreicht, die Kommentarspalten sind teilweise voll, so nach dem Motto, seid froh, dass euch überhaupt noch einer hinterher fährt, wenn man immer nur den Arsch voll kriegt.
Ja, aber es widerspricht sich doch der Tatsache, dass das VfL, wir haben eine katastrophale Erstligasaison gespielt, auch zu Hause, ja, und trotzdem war jedes Spiel der Heimbereich ausverkauft. Und ist jetzt auch weiter ausverkauft. Das zeigt erstmal, was der VfL für großartige, geduldend, leidgeprüfte Fans hat. Und das wird auch so bleiben.
Ja.
Und ich habe auf den Ultrastimmen gehört, es wird keine Beleidigung gegen Spieler geben. Das war das Credo, was vor der Saison ausgegeben wurde. Und das finde ich großartig. Und jetzt, wir reden eine Niederlage. Lass uns doch darüber reden, was ist, wenn wir gegen Münster ein gutes Spiel machen und gewinnen.
Wir thematisieren
hier den Worst Case. Lass uns da erstmal Fußball spielen.
War das draußen auch? Also ich glaube, draußen Montag ist die Stimmung teilweise auch noch so. Aber gut, also ich meine, okay. Lass uns noch mal ein bisschen über Transferfenster reden. Wir kommen hier so in so eine Grundsatzdiskussion. Das macht ja keinen Sinn. Ich habe mal exemplarisch 2 kleine Gerüchte-Wünsche rausgepickt. Die Fans wünschen sich zum einen Stöger zurück, Laie aus Gladbach.
Wird nicht passieren.
So, und man munkelte auch vor dem Schalke-Spiel schon, dass Paslak nach Schalke geht.
Wird auch nicht passieren.
Wird auch nicht passieren.
So, okay, was passiert denn noch?
Ja, wie gesagt, dieser rechte Schienenspieler, beziehungsweise, der zweite Stürmer, der um den Turm Hofmann oder Sissoko herumspielen kann, aber auch die rechte Außenbahn bedienen kann. Das ist das gesuchte Profil. Und da fällt zum Beispiel ein Justin Diehl rein. Hat Dirk Duffner am Samstagabend allerdings auch relativ deutlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir ihn bekommen können, weil Stuttgart ihn einfach nicht gehen lassen will. Schauen wir mal, was in 8 Tagen passiert. Aber das ist eben genau die Kategorie Spieler, die aktuell gesucht wird und die realistisch ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie den noch finden. Man versucht es natürlich. Aber ich habe auch schon Stimmen gehört, die im Verein dann gesagt haben, ja, wenn du halt keinen findest, dann findest du keinen. Wir machen nicht auf Teufel komm raus etwas, um was zu machen.
Ja, das wäre auch Unsinn. Aktionismus nur, um zu zeigen, ja, wir haben einen geholt, Blödsinn. Zu dem Stuttgarter, da bin ich froh, wenn der nicht kommt, aus zweierlei Gründen. A, er ist sehr verletzungsanfällig und B, ich habe noch Erinnerungen, sein Abgang vom 1. FC Köln, wie er sich da menschlich verhalten hat, weiß ich nicht, ob das zum VfL und zu uns passen würde. Von sportlich mal ausgeklammert, aber A, die große Verletzung, und es gibt auch Stimmen im VfL, die also sagen, nee, den nicht.
Gut, wird sich zeigen. Dann lass uns über Münster sprechen noch.
Tippspiel.
Noch über das Tippspiel. Ihr könnt noch mitmachen. Den Link findet ihr in unserer Folgenbeschreibung in den Shownotes. Und den ersten Spieltag, also wir haben auch Nachrichten bekommen, dass, und da gehe ich ja mit, dass gegen den VfL tippen nicht geht. Aber was damit halt geht, ist Punkte kriegen jetzt in dem Fall. Denn Henrik 1848 und Antibank haben das furchtbare Ergebnis leider richtig getippt, aber damit einen Fanschall gewonnen. So, herzlichen Glückwunsch an euch. Habt aber Geduld bitte mit uns ein bisschen. Wir sammeln immer die Gewinnerinnen und Gewinner, so dass ihr einfach ja jetzt nicht unbedingt nächste Woche mit dem Schall rechnen könnt, aber er kommt. Das ist das Versprechen, was wir euch geben. Schreibt uns einfach eine Mail, das gilt jetzt für jeden Spieltag, an insidevfl@funkemedien.de und dann passt das. So. Was tippen wir für Münster?
Ja, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, Münster spielt unter Ende einen wirklich guten Fußball. Das wird ein schweres, wirklich schweres Spiel für den VfL, vielleicht sogar schwerer als das auf Schalke, so was die Grundstatik angeht. Ich würde beim, das ist unkreativ, habe ich letzte Woche schon gesagt, aber ich bin wieder beim 1-1.
Na gut, Günther?
Ja, ich hoffe, dass das mit der Erfolgstour der Münsteraner zu Ende geht und ich sag mal, der VfL gewinnt 1-0.
1-0, kein Tor für den Münsteraner, okay. Ja, einfach mal einen sauberen Kasten, finde ich auch nicht schlecht.
Ich bin ja zu Hause noch ohne Gegentor.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich das ändert, ja. Ja. 2-1 dann, ja. Ja, so.
Haben wir alles dabei.
Haben wir alles dabei. Ein bisschen was für jeden. Ja. So, dann danke fürs Zusehen, Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.